Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich liebe, wo man hasst, dass ich verzeihe, wo man beleidigt, dass ich verbinde, wo Streit ist, dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist, dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht, dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert, dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste, nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe, nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.
Was uns alle zusammen miteinander verbindet, ist, wir haben alle eine Mutter. Das verbindet uns, das ist bei allen gleich. Was nicht bei allen gleich ist, wir haben verschiedene Zivilstands. Es gibt Verheiratete da, es gibt Geschiedene, es gibt Singles. Halt einfach alles, was es gibt. Und heute geht es über Ehe und vielleicht hast du schon gedacht, ja, typisch Killen, oder? Es geht immer nur um die Verheirateten und so weiter und die anderen kommen überhaupt nicht vor. Killen ist immer so für Familie, es wird alles so Friede, Freude, Eierkuchen wäre. Es tut mir mega leid, dass das so ist, also dass man heute über Ehe redet. Ich gehe einfach den Bergpredigt nach und das Thema kommt jetzt. Ich möchte mich nicht entschuldigen da dafür, aber ich möchte einfach denen sagen, vielleicht sind die einen schon gar nicht gekommen, weil das für sie zu schmerzhaft ist, immer wieder über das Thema zu reden. Sagen, hey, wir haben euch nicht vergessen. Ihr seid uns ganz, ganz wichtig. Auch Leute, die in einem anderen Setting sind, die vielleicht ganz fest auch einen Ehepartner zum Beispiel würden wünschen, aber einfach den richtigen nicht oder noch nicht gefunden haben. Es hat mal jemand den Satz gesagt, ich glaube, es war Martin Luther, der gesagt hat, Ehe ist wie ein Kloster, wo Gott uns gibt, um ihm ähnlicher zu werden. Ehe ist wie ein Kloster, wo Gott uns gibt, um ihm ähnlicher zu werden. Ich denke, das klingt so ganz fest nach Metamorphosen, oder? Dort geht es ja auch darum, zum Jesus ähnlicher zu werden. In unserem Wesen, zutiefst in uns innen. Und darum glaube ich, dass Ehe ein Katalysator sein kann zur Gottesähnlichkeit. Nicht der einzige, aber auch einer. Und darum wahrscheinlich kommt das Thema auch in der Bergpredigt vor, in der Tugendlehre von Jesus, wo er uns möchte Tugenden lehren. Und ich lese den Text gerade mal vor. Und dort steht in Matthäus 5, Vers 31 bis 32. Ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, ein Mann darf sich von seiner Frau scheiden lassen, wenn er ihr einen Scheidungsbrief ausstellt. Ich aber sage, wenn ein Mann sich von seiner Frau scheiden lässt, es sei denn, sie war untreu, macht er sie zur Ehebrecherin. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Gott geht es in der Bergpredigt nicht darum, zum Regelwerk aufzustellen, um Ehescheidung oder Ehe möglichst fair zu regeln. Das ist nicht sein Anliegen. Seine Intention ist, Tugenden von seinem Bund zu fördern, wie da zum Beispiel Liebe und Treue. Das ist das, was er möchte. Er möchte, dass unsere Herzen von seiner Musik geprägt werden und wir je länger mehr automatisch nach seiner Musik tanzen. Das ist die Voraussetzung, um das Thema Ehe überhaupt zu verstehen. Ganz wichtig für uns ist auch, Jesus hat ja in der Bergpredigt zu Juden geredet, um vielleicht noch ein bisschen reinzuhören, wie haben mit jüdischen Ohren dort mal die Lehre von Jesus verstanden. Ein Grundprinzip im Judentum gilt, die Ehe ist heilig. Die Bezeichnung im Hebräischen von Eheschliessung ist Kiddushin, was Heiligung bedeutet. Und nachdem der Mann, der Frau den Ring angesteckt hat, hat die ganze Hochzeitsgesellschaft dreimal laut gerufen, Mekudeshet, Mekudeshet, Mekudeshet. geheiliget, geheiliget, geheiliget. Ganz wichtig, um das zu verstehen, in den Ohren der Juden ist der etwas Heiliges. Es ist auch etwas Heiliges, nicht nur in den Ohren der Juden, sondern auch in der Absicht von Gott. Heilig ist da, wo zu Gott gehört. Was zu Gott gehört, das ist heilig, was abgesondert ist für ihn. Für Gott ist der etwas Grosses. Es ist ein Abbild von seiner Liebe zu uns Menschen. Wir haben das fast schon ein bisschen gehört von der Mutterliebe zum Kind. Und da kommt da eigentlich auch zum Ausdruck. So steht im Hosea 2, Vers 21, ich schließe die Ehe mit dir für alle Zeiten. Mein Brautgeschenk für dich sind meine Hilfe und mein Schutz, meine Liebe, mein Erbarmen und meine unwandelbare Treue. Du wirst erkennen, wer ich bin, ich, der Herr. Das ist das, was Gott zu seinem Volk sagt. Ich möchte gern den Schlüssel mit dir und gebe alles drin hinein, was es braucht, dass es gelingen kann. Sozusagen, oder? Und du wirst mich immer mehr erkennen. Du wirst immer mehr in die Gottesähnlichkeit hineinwachsen. Das ist das, was da steht. Es gibt ja immer wieder Leute, die denken, Ehe ist eine Erfindung von den Menschen, von uns Menschen, und es ist kulturell abhängig. Das ist aber nicht so. Nach dem biblischen Weltbild ist es eine ursprüngliche Erfindung von Gott und beinhaltet rechtliche Aspekte, genauso wie geistliche Aspekte. Es gibt dann auch manchmal wieder Leute oder Christen, die sagen, ja, kann man dann nicht mehr zivil heiraten oder nicht zivil heiraten, schon aus finanziellen Gründen ist es nicht gut. Und so weiter, weil uns ist wichtig, von Gott geheiratet zu sein. Im Grundgedanken von der Ehe, von der Bibel her, von Anfang an, sind beide Aspekte beinhaltet. Rechtliche Aspekte genauso wie geistliche Aspekte. Das Schliessen vom Bund von Gott. Ich komme später auch nochmal auf den Gedanken zurück. Jesus hat neben der Bergpredigt hat er in Matthäus 19 nochmal über geredet. Und dort sagt er, also wir müssen das den ganzen Text mal lesen, dürfen wir daheim mal machen, Matthäus 19, 3 bis 10 etwa. Dort steht im Vers 5, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und an seiner Frau hängen. Das hebräische Wort da ist, an der Frau hängen heisst kleben. Das ist Heiraten. Die Heiraten tut man kleben. Es gibt eine klebrige Sache. Das klingt schlimmer, als das ist. Aber das ist eigentlich gemeint, so der Eheschuss, das ist Kleben, es klebt etwas und dann, ich erinnere mich so, früher habe ich mal in der Montage geschafft auch, und dort hat man so eine Sekunde, so ganz gute Sekundenkleber gebraucht und dort ein bisschen an die Finger angekommen ist von dem, dann hast du es nicht mehr anbrauchen, Finger, dann hast du wirklich die Haut müssen opfern. Und das ist so ein Gedanke, mir kommt auch da, wenn ich das lese, seiner Frau oder seinem Mann anhängen, das ist so ein Sekundenkleber, da kannst du nicht mehr so leicht auseinandernehmen. Ohne das Haut muss man opfern. Oder vielleicht ein bisschen Herz mehr. Also, und dann, und die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist so quasi das I-Tüpfchen, das ist eine Besiegelung von dem Bund. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was Gott nun zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Das ist die Lehre von Jesus über Ehe und Ehescheidung. Entsprechend dem unverbrüchlichen Treue von Gott, entsprechend dem soll auch unsere Ehe, soll auch Ehe ausdauernd unauflöslich sein. Steht da drin. Darum sagt John Ortberg in einem Zitat, ein Ehegelübde ist deshalb ein so bewegender, wunderbarer, beängstigender Satz, weil wir es hier mit einem lebenslangen Versprechen zu tun haben. Es geht hier um einen Bund, ein leises Echo von Gottes Gelübde, seiner nie endenden Liebe zu uns. Also ein leises Echo von dem, wo Gott mit uns lebt, soll in der Ehe ihnen auch gelebt werden. Manchmal sagen Ehepaar, Eheleute, wenn die kompliziert und schwierig wird, sagen sie, ja, Gott hat uns gar nicht zusammengefügt. Das haben wir selber gemacht. Da hört man ganz viel, oder? Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch entscheiden. Ja, Gott hat uns gar nicht zusammengefügt. Das war eine eigene Entscheidung. Es geht nicht so ganz auf, weil Gott die heilig spricht. Die. Und wenn zwei Menschen Ja sagen voneinander, wo Silja und ich Ja gesagt haben, so dann haben wir gewusst, haben wir nicht gewusst, aber jetzt weiss ich es. Da haben wir Ja gesagt zu einer heiligen Ehe. Und haben gewusst, ja, es ist jetzt vorbei. Die Brücke nach hinten wird abgebrochen. Ehe ist eigentlich Keine Option, es ist gut, wenn das so ist. Es ist gar kein Thema. Es gibt ja viele Schwierigkeiten in einer Ehe, da müssen wir uns ja gar nichts vormachen. Jede Ehe geht durch viele Schwierigkeiten, durch viele Krisen durch. Wir auch, gerade auch diese Woche wieder. Und das ist wie gar kein Thema, oder? Weil wir irgendwo wissen, wir haben den Bund von Gott geschlossen. Es gibt keinen Zweig zurück, es ist keine Option. Kein Wunder, dass, wo Jesus da gesagt hat, seine Zuhörer anschliessend gemeint haben, im nächsten Vers, dann wäre es ja besser, gar nicht zu heiraten. Aha. Aufgrund von der restriktiven Scheidungspolitik, die Jesus da vom Stapel gelassen hat, haben die Zuhörer gesagt, es wäre eigentlich besser, gar nicht zu heiraten. Müssen wir sich auch mal durchdenken. Paulus soll sagen, klar ist es besser, zum nicht zu heiraten. Es ist ein bisschen so, oder? Wenn man nicht geheiratet ist oder noch nicht geheiratet ist, dann tut man die gerne idealisieren. Und wenn man geheiratet ist, tut man sie gerne trivialisieren. Habe ich so den Eindruck. Genau. So die romantische Vorstellung, die muss immer Spass machen, immer glücklich, immer jung und immer schön. Das ist Hollywood, das ist nicht Realität. Manchmal ist es steinig in einer Nähe. Es gibt Abschnitte in einer Nähe, die manchmal schwierig sind, echt schwierig. Und wenn man bestehen wollen in einer Nähe, dann müssen wir lernen vergeben, müssen wir lernen demütig sein, nachgehen und Kompromiss schliessen. Manchmal wissen ein paar bis zum Traualtar nicht, ob jetzt das die gottgegebene Partner ist oder nicht. Oft gibt es nochmal so noch eine Krise, wenn es so richtig Ehe geht. Ja, ist es jetzt wirklich richtig vor Gott, dass ich die Person heirate? Ist es wirklich da? So die Frage kommt meistens so nochmal auf und dann muss man nochmal ein bisschen abwägen. Ja, wie sieht es aus? Du, was würde dagegen sprechen, was würde dafür sprechen? Und wir sagen, du, irgendjemand muss ja sagen, es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung für einen Menschen. Es gibt nicht den einen Partner, wo Gott genau so für dich und nur den vorgesehen hat, sondern man muss abwägen und man kann sich das Leben ein bisschen ringer oder ein bisschen anstrengender machen. Aber irgendwann geht es auch um eine Entscheidung. Ja, ich will. Darum habe ich die Predigt so genannt. Ja, es will. Es ist eine Entscheidung. Heirat ist etwas für Menschen, die eine Entscheidung treffen. Es geht nicht einfach nur um feierliche Annehmlichkeiten. Es ist viel, viel mehr. Weil Glücksgefühle werden sehr schnell auch mal abebnen. Die erste Liebe wird verfliegen. Und dann müssen wir wissen, dass mein momentanes Eheglück nicht so wichtig ist wie die langfristige Entwicklung von meinem Charakter oder der, das Kloster. Das ist ganz wichtig. Mein momentanes Eheglück ist nicht so wichtig wie die langfristige Entwicklung von meinem Charakter oder der. Man muss eine Langzeitperspektive haben. Das Beste, was eine Ehe bieten kann, ist Langzeitpaar, die es miteinander ausgehalten haben, die all in gemacht haben, die ihre Ehe geschaffen haben, da kommt das Beste zum Ausdruck, erst viel später. Jetzt redet aber Jesus ja auch über Ehescheidung. Das bedeutet, Jesus geht davon aus, es gibt Scheidung. Im Volk Israel hat Scheidung gegeben und eine richtige Scheidung. Ich habe gelesen, dass unter Christen, die so wie wir hier in einer Kirche sich regelmäßig versammeln, dass die Scheidungsquote circa gleich gross ist, mindestens in Amerika, wie sonst bei Leuten, die von Gott nichts wissen. Und damit hat die Kirche eigentlich die rechtliche Autorität verloren, so über rechtliche, über Ehe und Ehescheidung überhaupt zu reden. Auch in der Tora, in der Weisung von Gottes, das ist der Text, wo Jesus Bezug nimmt an der Bergpredigt im 5. Mose 24, Vers 1, steht folgendes: Angenommen, ein Mann heiratet eine Frau. Später gefällt sie ihm nicht mehr, weil er etwas Anstößiges an ihr findet. Er stellt ihr einen Scheidebrief aus, gibt ihn ihr und schickt sie fort. Angenommen. Das passiert. Jesus hat, also das ist schon angenommen worden in der Tora, in den Weisungen von Gottes, dass das passiert. Das ist die Frage, was ist denn das Anstößige, was der Grund könnte sein, um eine Frau zu entlassen? Da gibt es verschiedene rabbinische Schulen. Da gibt es die Schule Schamais, die haben gesagt, das Einzige ausschließlich ist mit Anstößig Unzucht, Hurerei gemeint oder wenn der Mann in der Hochzeitsnacht feststellt, dass die Frau keine Jungfrau mehr war. Das sind die drei Gründe, um eine Frau zu entlassen. Da gibt es aber auch die Schule Hillels und die ist vor viel liberaler gesehen, gesagt, es reicht schon, wenn die Frau das Essen anbrennen lässt oder wenn sie das Verbrechen vom Altwerden begeht. Das ist echt, das ist wahr. Und der Witz ist eigentlich, der Witz, der dahinter, ist nicht, dass der Hillel die Scheidung leicht machen wollte, so liberal, sondern hat die Frau schützen, die oft willkürlich entlohnt worden ist. Dass die rechtlich vom Scheidebrief profitieren kann. Das ist eigentlich das Anliegen, da komme ich später drauf. Aber diese zwei Schulen hat es gegeben und Fragen, die die Jünger oder die Leute, die Zuhörer Jesus in Matthäus 19 gestellt haben, wo sie über Ehe gefragt haben, hat genau darauf abzielt, Jesus, in welcher Schule gehörst du an? Der mehr Liberale vom Hillel oder gehörst du mehr der Konservativen vom Schamaja? Und Jesus hat die Frage nicht beantwortet, weil er es offen gemacht hat, er war viel weiser gewesen und hat über Ehe geredet. Er hat nicht die Frage beantwortet, sondern hat darauf abzielt und hat zeigen, was Ehe bedeutet. Ein heiliger Bund, wo durch Sex besiegelt wird. Das war sein Anliegen. Jesus nennt eine einzige Klausel, wo er sagt, da könnte eine Klausel, da könnte ein Grund sein, um eine Ehe zu scheiden. Und zwar kommt das in Matthäus 5, Vers 32, genauso vor, wie mit dem gleichen Wort wie in Matthäus 19, Vers 9, bei beiden Orten heisst es, es sei denn wegen Unzucht. Was ist Unzucht? Unzucht ist nicht Ehebruch. Dort, wo Jesus sagt, weil es aus dem Herzen vom Mensch kommt, Matthäus 15, dort wird das klar, sagt, es kommt aus dem Bösen, aus dem Herzen kommt Unzucht und es kommt Ehebruch. Das sind zwei verschiedene Sachen, wo zwei verschiedene Wörter dahinter sind. Es ist nicht Ehebruch gemeint. Weil damals ist Ehebruch nicht ein Scheidungsgrund, sondern ein Grund zur Steinigung. Also jemand, der Ehebruch begangen hat, konnte nicht mehr scheiden, sondern die ist getötet worden. Das wissen wir aus der Geschichte von der Ehebrecherin, wissen es aber auch von der Maria, der Verlobte von Josef. Das war ja da, wo ihren eigentlich droht hat, dass sie gesteinigt wird, weil sie plötzlich schwanger war, ohne dass sie geheiratet war. Der Josef hat das auf keinen Fall wollen, dass Maria gesteinigt wird, darum hat er sich aus dem Staub machen. Aber der Engel hat ihm gesagt, dass sie da bleiben, weil das Kind ist vom Heiligen Geist. Also es ist nicht Ehebruch gemeint. Es gibt drei Bedeutungen, die im Gesamtkontext vom Neuen Testament für die Porneia angezogen werden können. Das erste ist ein ausschweifender Lebensstil, ganz allgemein. Das ist sehr gummig. He? Das zweite ist das Fremdgehen im geistlichen Sinn, die Götzenverehrung. Der Paulus nimmt auf das Bezug auf den Grund. Im 1. Korintherbrief schreibt er auch über einen Entscheidungsgrund, oder? Wenn jemand nicht mit Gott leben möchte und so weiter, dann muss man nicht auseinandergehen. Aber wenn es dann einfach nicht mehr geht, dann ist es ein Entscheidungsgrund. Also sozusagen ein geistliches Fremdgehen, Götzenverehrung und das letzte ist noch ein körperliches Fremdgehen, Sex außerhalb der Ehe. Das sind so die drei Bereiche, wo Jesus sagt, das ist so die Ausnahmeklausel. Sagt er. Und dazu möchte ich sagen, dass Fremdgehen nicht zwingend ein Grund muss sein, zum Scheiden. Das hat er nicht gesagt. Es ist mega tragisch, wenn ein Ehepartner fremd geht. Sex geistlich, sex körperlich, aber es ist nicht hoffnungslos. Es gibt Vergebung und es gibt Wiederherstellung, dank Jesus Christus, dank seiner Gnade. Es gibt es. Es ist ein langer, ein ganz schwieriger Weg. Und wenn du aus der Ehe ausgebrochen bist, dann kannst du nicht erwarten, dass der andere dir einfach wieder vergibt und dir wieder die Liebe schenkt. Also mir nichts, dir nichts. Es ist ein langer Weg, um das zerbrochene Vertrauen wieder aufzubauen. Versöhnung ist nur bei völliger Einsicht möglich, bei einem radikalen Abbruch von der Fremdbeziehung. Weil Vergebung ist nicht ein Fussabtreter, um die schweren, dreckigen Schuhe putzen und dann gerade wieder einen Dreck hineinzulaufen. Das ist nicht denkt mit Vergebung. Für Kinder in einer Ehe ist es ein Riesenzerbruch, wenn ein von den älteren Teilen fremd geht. Es ist ein Riesenzerbruch und sowieso möchte ich dazu noch etwas sagen, zu dem ganzen Thema Ehe und Kind. Wenn du einen guten älteren Teil sein willst, dann kümmere dich mehr um deinen Ehepartner als um deine Kinder. Wenn du deinem Kind deine Liebe zeigen willst, dann lieb deinen Ehepartner. Das gibt dem Kind Sicherheit und Vertrauen, die besten Zugaben für ein Leben auf dem Weg mit Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Wir haben das immer wieder festgestellt, auch bei uns in der Familie, wenn wir ein bisschen Zoff gehabt haben, wenn es ein bisschen gekriselt hat und so weiter, dann haben wir sofort gemerkt, wie sensibel das Kind reagiert. Nicht bei allen genau gleich, aber immer wieder gespürt, wie das für sie schlimm ist. Die Eltern, die nicht miteinander zu Gang kommen. Wie gesagt, es gibt im Alten Testament oder auch zur Zeit von Jesus keinen Zusammenhang zwischen Ehebruch und Scheidung. Aber was macht eine Scheidung legitim? Jesus sagt in Matthäus 19, sagt er, Mose erlaubte die Ehescheidung, weil eure Herzen hart sind. Aber ursprünglich war sie nicht Gottes Wille. In einer Ehe steht sich ein lebenslanger, unauflöslicher Bund oft harter Herzen gegenüber. Das ist eine Realität. Harte Herzen in einem heiligen, eigentlich unauflöslichen Bund. Harte Herzen meint, den Unwillen nachzugeben, den Unwillen zu vergeben. Und das kann manchmal, harte Herzen können sehr brutal sein. Nicht nur körperlich. Es ist genauso schlimm, ein psychisches oder ein emotionales Erwürgen vom anderen. Das ist vielleicht sogar noch häufiger. Und in solchen Situationen ist Ehescheidung sozusagen eine Notordnung von Gott, eine Entstellung von seinem Bund, um in Unordnung gerade das Leben zu bewahren. Und darum ist der Scheidebrief so wichtig. Weil es Scheidung gibt, ist der Scheidebrief so wichtig. Der Scheidebrief ist so eine Institution vom Scheidebrief. Das war kein Freibrief, sondern ein Schutzbrief für die Frau, die entlassen worden ist. Weil dort mal eine Frau, die entlassen worden ist vom Mann, die ist sozial geächtet gewesen, die hat keinen Lebensunterhalt mehr gehabt. Und der Scheidebrief, das ist eine geniale Erfindung, das hat einen prophylaktischen Charakter und es hat einen fürsorglichen, heilenden Charakter. Der prophylaktische Charakter ist der, dass ein Scheidebrief verhindert hat, dass ein Mann leichtfertig und willkürlich seine Frau hat entlassen können. Der Mann hat gewusst, es geht vor Gericht, es gibt einen Scheidebrief und dort muss ich begründen, warum ich meine Frau entlasse. Das war ein Schutz für die Frau in dem Sinn. Und ich glaube, wenn Jesus so eine restriktive Ehescheidungspolitik führt, da, wie in dem Text in der Bergpredigt, dann zeigt das uns, dass es wir auf der anderen Seite sollen unsere Ehe investieren und dafür kämpfen. Ein Ehepaar ist an ihrer eisernen Hochzeit gefragt worden, eiserner Hochzeit, das ist 65 Jahre geheiratet, gefragt worden, warum das ihre Ehe so lange angehebt hat. Dann haben sie geantwortet, das Ehepaar, wir sind in eine Zeit geboren worden, wo man kaputte Sachen noch geflickt hat und nicht weggeworfen hat. Und von das stehen wir auch. Da, in der Seetalkirche. Immer wieder höre ich auch aus Erfahrungen von Ehepaaren, wenn man so miteinander offen und ehrlich redet mit anderen Ehepaaren, merkt man, hey, Krise, Ideen, das gibt es überall. Und manchmal gehen Ehen durch längere, tiefere Krisen durch und mir haben Leute gesagt, uns hat geholfen, dass wir Hilfe in Anspruch genommen haben von außen. Dass wir einmal gelernt haben, überhaupt wieder miteinander reden und nicht einfach in unseren Muster einfach zu reagieren. Und ich möchte ganz herzlich einladen, wir haben die Angebote bei uns in der Seetalkirche, manchmal ist es einfacher, das auswärts zu machen. Aber wir haben die Angebote an unserem Mentoring-Arbeit, dass wir auch Ehebegleitungen gerne vermitteln und helfen dabei. Daneben sollten wir auch Kurs machen. Im Herbst gibt es einen Ehekurs, den Herbst. Das wird nachher noch angesagt in der Moderation. Eine super Gelegenheit, um wirklich in die Ehe zu investieren, prophylaktisch. Das ist ganz wichtig, dass man das macht, dass man das regelmäßig macht. Und was wir als Seetalkirchen auch wollen, in den investieren, ist, dich unterstützen, Jesus besser kennenzulernen. Weil Jesus ist der, der dich lehrt, zu lieben. Jesus lehrt dich, den anderen zu lieben. Das ist so das Prophylaktische. Und das andere ist der Schutz für die geschiedene Frau. Das ist auch im Scheidebrief enthalten, dass sie nicht als freiwillig betrachtet wird. Gott ist immer auf der Seite von Vernachlässigten, von den damals noch Hilflosen. Und der Mann ist durch den Scheidebrief auch nachher noch für ihren Lebensunterhalt zuständig gewesen, bis ein Löser gekommen ist und die Frau wieder geheiratet hat. Das ist mir ein riesiges Anliegen und ich möchte das da wirklich laut und deutlich sagen, auch im Livestream hinein sagen. Liebe geschiedene Menschen, auch bei uns gibt es ganz, ganz viele geschiedene Menschen. Hey, ihr seid uns so wichtig. Du bist nicht eine gescheiterte Person, weil deine Ehe gescheitert ist. Du bist nicht ein schlechterer Christ, weil du nicht mehr geheiratet bist. Es ist mir ganz wichtig zu sagen, hey, du sollst in dieser Kirche Würde und Wertschätzung bekommen. Und du sollst auch die Möglichkeit bekommen, um auch heilend in dein Leben einwirken, Begleitung haben, um, dass die Wunden heilen können, wo man sich schämt dafür, dass es nicht gelungen ist und den Eindruck hat, vielleicht selber und sich zuspricht, ich bin nicht beziehungsfähig oder was auch immer. Es ist nicht wahr. Du bist genauso wertvoll. Du bist genauso wertgeachtet bei Gott, wie auch alle geheirateten Paar und alle Singles. Habt ihr das gehört? Hey, finde ich so wichtig, das zu sagen. Es gibt immer wieder Leute, ich höre es immer wieder von Leuten, die geschieden sind und sagen, hey, ich fühle mich manchmal einfach schlecht und ich schäme mich dafür. Hey, ihr seid uns so willkommen. Und Gott hat es ja geliebt, er hat einen Scheidebrief ausgestellt, um diese Leute auch zu schützen. Und wir möchten doch Gott repräsentieren auf dieser Welt. Und wir wollen doch eine Kirche sein, wo Menschen, die vielleicht eben so etwas erlebt haben, so einen Bruch in ihrem Leben erlebt haben, dass die auch Unterstützung, Fürsorge und Barmherzigkeit erleben. Und ich lade euch alle ein, helft uns mit, dass das darf so sein bei uns. Auch wenn Ehe und Familie nicht einfach wieder hergestellt werden können, es gibt Vergebung und Heilung. Und Vergebung beinhaltet immer auch die Möglichkeit von einem Neuanfang. Vergebung beinhaltet immer, eine göttliche Begegnung, Vergebung beinhaltet immer die Möglichkeit von einem Neuanfang. Und ganz eine interessante Beobachtung, vielleicht auch nochmal einfach auf Balsam, auf die Seele von Menschen, die geschieden sind. Gott hat geschieden. Gott, wo Scheidung, wo manchmal heisst Scheidung, er hasst Scheidung, er hat seinem Volk Israel einen Scheidebrief gegeben. Die sind so auf seiner Seele herumgetrampelt, weil sie so viele Götze verehrt haben, dass er ihnen den Scheidebrief gegeben hat. Jeremia 3, kann man da nachlesen, sie vorgeschickt hat und nicht einfach nur temporär, sondern die sind nicht mehr zurückgekommen. Von Syrien. 722 vor Christus, hat Gott einen Scheidebrief ausgestellt. Ist noch spannend. Das ist mir erst in Vorbereitung von dieser Predigt aufgegangen. Das ist noch spannend. Gott hat geschieden. 10 Stämme von 12 hat er vorgeschickt. Weil sie ein Mass überschritten haben. Weil das Leiden grösser war. Als das Leben in der Ehe. Es gibt Scheidung. Jesus sagt, es gibt Scheidung, aber es ist immer eine Notordnung, es ist nicht die ursprüngliche Absicht. Was ist denn mit Wiederheirat? Über das wird ja auch geredet in dem Text. Und ich lese den nochmal vor, den Vers, Matthäus 19, Vers 9. Dort steht, ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau entlässt, und dazu muss ich noch einen Satz sagen. Wieso darf der Mann seine Frau entlassen und die Frau ihren Mann nicht entlassen? Was ist das? Finde ich ganz spannend. Matthäus-Evangelium ist an die Juden gerichtet. Adressat vom Matthäus-Evangelium sind die Juden. Im jüdischen Recht hat es die Möglichkeit, nur für den Mann gegeben, seine Frau zu entlassen. Ausser der Mann hätte Lepra gehabt. Das war die einzige Möglichkeit, dass die Frau den Mann nicht entlassen konnte. Jetzt aber im römischen Recht, bei den Heiden sozusagen, bei den Nicht-Juden, dort hat beides vorgesehen. Und darum ist im Markus-Evangelium sind beide Möglichkeiten beschrieben. Spannend, oder? Ist darum spannend, weil man merkt, wir müssen die Bibel auch immer verstehen, in welcher Situation ist sie geredet worden. Und darum, für die, wenn man immer so sagt, wir müssen die Bibel wörtlich nehmen, manchmal widerspricht sich und dann muss man gut überlegen, warum steht es jetzt so und warum steht es an einem anderen Ort anders. Und darum braucht ihr einen Pastor. Die Bibel könnt ihr ja selber lesen. Aber vielleicht mal so eine Erklärung dazu. Das ist eben gar nicht so schlecht. Mein Anspruch ist, jeden Sonntag euch etwas zu sagen, was ihr noch nicht gewusst habt. Ich hoffe, es ist gelungen heute. Genau. Eine Beziehung zu verlieren ist schmerzhaft. Sich selber wegen einer Beziehung zu verlieren, ist noch viel schmerzhafter. Eine Beziehung zu verlieren ist schmerzhaft. Sich selber wegen einer Beziehung zu verlieren ist noch viel schmerzhafter. Ich glaube, das ist das, was Gott gelebt hat in Jeremia 3. Es hat einen Punkt gegeben. Und er hat gesagt, es ist fertig, es geht nicht mehr. Und die Realität auf dieser Welt ist so, es gibt es. Es gibt es. Auch bei uns. Es gibt so Punkte. Und Gott ist ein Liebhaber vom Leben. Ich lese ein neues Zitat von Gabriel Garcia Marquez, der gesagt hat, die Ehe eine absurde Erfindung, die nur durch die unendliche Gnade Gottes existieren kann. Ja, das ist ja so. Ich sage zu dem ja, Amen, das stimmt. Aber Gott hat, Jesus hat nur so restriktiv über Ehescheidung reden, weil er ja die Hilfe gehabt dazu. Weil durch seine Gnade und durch seine Hilfe er uns überhaupt ermöglicht hat. Ein echtes Leben. Und darum so traurig, dass bei den Christen gleich Scheidungsquoten ist wie bei anderen. Das ist ja mega traurig. Weil wir ganz andere Voraussetzungen, wir haben ganz andere Möglichkeiten, um unsere Ehe zu arbeiten. Und wenn wir andere Möglichkeiten haben, dann haben wir auch mehr Verantwortung. Jesus möchte nichts anderes, als dass Treue und die Liebe zu unserer Tugend wird, die aus unserem Herz rauskommt. Und wir haben vorhin gehört, dass alles Böse aus dem Herz rauskommt und dass der Grund für Ehescheidung harte Herzen sind. Und nochmal eine Verheißung an dich heute Morgen. Psalm 51, Vers 12. Gott, erschaffe in mir ein reines Herz und gib mir einen neuen, aufrichtigen Geist. Gott hat versprochen, dass er unsere steinernen Herzen, die harten Herzen rausnimmt und ein fleischendes Herz einpflanzt. Gott schafft in dir alle Voraussetzungen für eine lebenslange Beziehung im Ehebund. Er schafft die. Es klingt nicht immer, aber die Voraussetzungen sind da. Das Schwierige an René ist, dass immer zwei braucht. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, Eheleben alleine wäre gar nicht so schwierig. Das Zweite ist nicht immer so einfach. Hey, ich bete heute Morgen für dich, dass für mich auch genauso, dass du Metamorphose unser hartes Herz immer mehr zu einem weichen Herz wird, wo kann lieben, wo kann Verantwortung übernehmen, wo barmherzig ist. Lass dich von Jesus verändern und lerne immer mehr nach seiner Musik zu tanzen. Dafür bitte ich dich von ganzem Herzen, Vater im Himmel. Ich möchte dir danken sagen, Herr, dass du uns das vorlebst, den unverbrüchlichen Bund, wo du mit uns Menschen eingehst, dass du uns alles gibst, was es braucht, um den Bund zu leben. Herr, dafür danke ich dir von ganzem Herzen und für das manchmal schwache, mickrige Abbild, das wir unseren Ehen erleben, von dem gewaltigen Bund von dir. Es tut mir leid. Ich möchte um Vergebung bitten, Herr, dort, wo ich so schlecht dich repräsentieren in deiner eigenen Ehe. Aber ich danke dir vielmals, Herr, dass du dran bist mit uns, dass du unsere Herzen austauschen möchtest. Ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, jetzt auch gerade in diesem Saal und auch im Livestream für die Menschen, Herr, wo ihr Herz blühtet, gerade wegen diesem Thema, wie sie vielleicht in einer Nähe hinein sind, wo sie leiden, wo sie einsam sind, vielleicht einsamer, als wenn sie alleine wären. Herr, ich segne euch im Namen von unserem dreieinigen Gott. Es soll Veränderung passieren in eurer Ehe. Ich bitte für die Menschen, die geschieden sind, die an dem ein blutendes Herz haben wegen dem, wo von Scham erfüllt sind und sich würdelos vorkommen. Herr Jesus, gib ihnen Würde zurück. Gib diesen Menschen Würde zurück. Gib ihnen Wertschätzung. Leg ihnen das Kleid von der Würde an. Danke vielmals, dass du so ein guter Gott bist. Und ich bitte auch für die Menschen unter uns, die eigentlich gerne in einer Ehebeziehung wären, aber es hat sich nicht die Möglichkeit nicht aufgetan bis jetzt. Herr, segne du sie in ihrer Situation, wo sie sind. Ich bete für sie, dass du ihnen zuerst einmal einfach ein Ja schenkst zu der aktuellen Situation, aber dass du auch Türen auftust und Beziehungen schenkst. Ja, da bitte ich dich von ganzem Herzen. Du weißt, jedes Einzelne braucht. Du bist ein persönlicher Gott, du bist ein individueller Gott. Herr, komm runter, erfülle unsere Herzen und gib du jedem Einzelnen, was nötig ist. Amen.